Schon in Kindheitstagen, von einem Dämon gewürgt und fast zu Tode gekommen, geriet sein Leben auf die schiefe Bahn. Ein Moslem öffnete ihm die Tür zu einem neuen, fesselnden Blick auf die Welt. Um sein Leben rennend, unter ein Auto gesprungen, suchte er Hilfe und fand sie. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besondere Geschichte von besonderen Menschen erzählen und heute ist bei mir im Studio der Pele. Schön, dass du da bist.
Salut Ronny, hi. Danke, dass ich hier sein darf.
Nun, wie ist es dazu gekommen, dass du um dein Leben rennend unter einem Auto gelandet bist?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Das war beim letzten Einbruch. Wir sind in eine Kneipe eingebrochen, ich und meine damaligen Freunde. Und während sie am Geldautomaten dran waren, sie wollten diesen Spielautomaten aufknacken, den es ja in fast allen Kneipen gibt, habe ich mich in der Kneipe umgeschaut. Ich habe nach dem Alkohol Ausschau gehalten und auch die Kasse gesucht. Und plötzlich, es war spät nachts, hörte ich auf einmal ein Auto ganz stark vor der Kneipe bremsen. So richtig. Und ich war schon so in Panik. Ich habe zu den Jungs schon gesagt, hey, ich glaube, da kommt jemand. Und im nächsten Moment ging auch schon die Tür auf und jemand war am Schreien. Und ich weiß nicht, ob du Superman kennst. Ich bin dann wirklich das Fenster aufgemacht und bin wirklich wie Superman rausgesprungen, so richtig gerade. Bin dann weitergelaufen, gelaufen und gelaufen und plötzlich war das Gefühl in meinen Beinen weg und ich fiel zu Boden. Und in dem Moment habe ich mich noch umgedreht und habe gesehen, wie die Kneipenbesitzer mir hinterherlaufen. Und ein Kollege ist stehen geblieben und hat gesagt, steh auf, steh auf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, in den Filmen ist das ja meistens so, dass man sagt, nein, lauf weiter, lass mich liegen. Aber in Wirklichkeit war das ganz anders. Ich bin sofort wieder aufgestanden und bin weitergelaufen. Und ich wusste aber, ich kann nicht mehr weit rennen, weil ich war so stark unter Drogen. Deswegen hatte ich auch keine Kraft in den Beinen. Ich habe so viel Drogen genommen zu der Zeit, dass ja, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und ich habe gesehen, da waren einige Autos in einer Einfahrt geparkt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich springe jetzt wenigstens unter eines von diesen Autos und dann erspare ich mir die Schläge von den Kneipenbesitzern. Ich habe mir gedacht, dann holt mich einfach die Polizei ab und das übliche Prozedere halt. Und so bin ich unter eines von diesen Autos gesprungen und die Männer waren eigentlich knapp hinter mir. Ich habe mich unter das Auto verkrochen und habe jetzt trotzdem damit gerechnet, dass man mich jetzt probiert irgendwie zu schlagen, so aus Rache, dass man mich probiert zu schlagen. Und während ich dort unten so lag, habe ich bemerkt, dass keine Schläge kommen. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und konnte die Jungs, ich konnte sie sehen, ich konnte ihnen in die Augen schauen. Es hatte so eine kleine Neigung, die Einfahrt. Und ich konnte sie sehen und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Die haben mich nicht gesehen, obwohl es eigentlich vor ihren Augen war. Und dann habe ich dort unten in dieser kalten Winternacht mein erstes Stoßgebet gebetet. Ich habe gesagt, bitte lass mich nur noch einmal davonkommen, nur noch dieses eine Mal und ich breche nie wieder ein. Und ich habe mein Wort gehalten.
Ja. Und wie bist du in dieser Nacht weggekommen unterm Auto?
Ich habe einfach gewartet, bis die Nacht vorbei war, bis es hell wurde. Und als es hell wurde und man wieder die Busse gehört hat und der Alltag wieder am Laufen war, dann habe ich mich rausgetraut.
Genau. Wie ist es überhaupt zu diesen Einbrüchen gekommen in deinem Leben?
Ja, das fing eigentlich ganz früh an. Wir müssen da kurz zu meiner Kindheit zurück. Meine Mutter hat mich mit 18 bekommen. Ich kenne meinen Vater bis heute nicht. Also ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und sie ist dann von Jugoslawien, damals ehemaligen Jugoslawien, nach Deutschland ausgewandert, mit mir direkt, auf der Suche nach Arbeit, nach einem besseren Leben. Und eines Tages musste sie fluchtartig wieder zurück nach Jugoslawien, weil sie ihr damaliger Ehemann verprügelt hat. Und zwar so stark, dass sie musste einen Neuanfang wagen. Und so hat sie mich nach Jugoslawien gebracht. Das Problem war, sie hat mich dann zu meinen Großeltern gebracht, wo ich auch sehr viel Liebe erfahren habe. Aber das Problem war, dass sie dann auch weg musste. Und ich bin ja auch dankbar dafür, weil wäre sie nicht zurückgegangen nach Deutschland, wären wir heute noch dort gefangen. Sie musste sich um die Papiere kümmern und alles. Aber das Problem für mich war einfach, dass dann auch meine Mutter auch noch weg war. Und dann hatte ich wie kein Fundament. Und für viele, auch in der Schule damals in Jugoslawien, in Bosnien, war ich einfach der Deutsche. Und das habe ich auch oft zu spüren bekommen. Ja. Und so hat sich das alles, ja, das Loch in meinem Herzen ist einfach da gewesen. Genau.
Wurdest du denn religiös erzogen?
Also in Jugoslawien ist man schon eher religiös, aber es ist auch viel Okkultismus mit vermischt. Zum Beispiel ist es dort ganz normal, dass man Hände liest, also Handlesen betreibt, Kaffeesatz und auch Tarotkarten. Das habe ich auch schon selber gesehen als Kind. Und was so interessant wäre zum Okkultismus, das gab so eine Nacht in meinem Leben. Ich war am Schlafen, ich schlief bei meiner Tante im Bett und ich war noch ein kleiner Junge und plötzlich wurde ich gewürgt. Und ich wurde so stark gewürgt, also die Luft verschwand auf einmal und ich habe probiert, nach Luft zu ringen und bin sogar auf dem Boden, habe mich hin und her gewälzt und ich weiß noch, meine Oma und meine Tanten kamen und die haben geschrien, die haben gesagt, der Junge stirbt. Es war wirklich sehr, sehr erschreckend und plötzlich war das weg. Ich konnte wieder atmen. Und eine lange Zeit habe ich nicht gewusst, was das war. Bis ich dann vor ein paar Wochen kürzlich mit meiner Mutter telefonierte. Und sie mir dann erzählte, wir haben über Okkultismus gesprochen generell. Und dann hat sie mir plötzlich erzählt, dass sie sich an etwas erinnert hat, was ihr als Kind passiert ist. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie eben in diesem Zimmer lag, aus dem sie gerade mit mir telefoniert hat. Und wie plötzlich ein Schatten an der Wand war, am Fenster. Und dieser Schatten ging vom Fenster die Wand hoch, auch auf die Decke, bis er über ihr war. Und als der Schatten über ihr war, wurde auch sie gewürgt. Und sie hat um ihr Leben gekämpft. Und irgendwann hat es aufgehört. Und ich denke, da sieht man die okkulte Belastung, wie kleine Dinge plötzlich ganz groß werden können.
Dieser Okkultismus ist gefährlich und viele Menschen haben ähnliche Erfahrungen gemacht, dass sie auch gewürgt wurden, gerade wenn solche Dinge um sie herum praktiziert wurden, wie Tarotkarten legen etc. Jetzt bist du zum Glück nicht mehr so lange da geblieben, sondern für dich ging es wieder zurück nach Deutschland. Magst du erzählen, wie du Deutschland dann erfahren hast?
Ja, natürlich. Also ich hatte dann endlich irgendwann den deutschen Pass. Meine Tante hat mir noch erzählt, wie ich ihn so in die Luft geworfen habe. So, yes, endlich, als ich ihn bekommen habe. Aber in Deutschland wurde die Welt nicht viel rosiger. Also ich habe bemerkt, dass mir immer noch etwas fehlt, auch als Kind. Ich wurde ziemlich rebellisch in der Schule. Und irgendwann kam dann die erste Zigarette, das erste Bier, der erste Joint und so weiter. Also später auch härtere Drogen. Genau. Meine Kindheit war dann ziemlich geprägt von, ja, Kriminalität, Klauen, Stress in der Schule. Meine Mutter hatte es nicht leicht mit mir.
Und ich erinnere mich, dass du eine so eine besondere Drogennacht mit einem Moslem erlebt hast. Mhm. Magst du das kurz erzählen?
Ja, wir hatten eine Drogennacht. Ein Moslem, ein Deutscher und ich. Wir haben uns getroffen und jeder bringt mit, was er so hat. Und wir waren bei dem Deutschen. Und wir haben Drogen genommen und zu der Zeit war ich irgendwie offen. Also ich habe mir ganz viele Dokus angeschaut über das Universum etc. Und der Moslem brachte auf einmal Gott ins Spiel. Er sagte, es gibt Gott und der Islam wäre die Wahrheit. Der Islam sei die Wahrheit. Und hat das Christentum sehr niedergemacht. Und irgendwie hat mich das gestört und ich habe ihm gesagt, guck, das Christentum ist voller Heuchlerei, aber ihr seid auch nicht viel besser. Im Gegenteil. Und genau, dann hat er mir gesagt, er hat mir schon lange vorher ein Video geschickt, ich solle das schauen. Es ist quasi ein Zeugnis, es soll ein Zeugnis sein von einem Mann, der zum Moslem wird, der seine Lebensgeschichte erzählt. Und ich habe mir gedacht, so einen Schrott schaue ich mir bestimmt nicht an. Das hat mich gar nicht interessiert. Und so haben wir weiter geredet in der Nacht, vor allem auch über Übernatürliches. Und irgendwann war die Nacht vorbei und der Deutsche hat gesagt, okay, wir müssen jetzt gehen. Und dann hat der Moslem gefragt, ob er mitkommen kann, bei mir weiterschlafen, also zum Übernachten. Und ich habe gesagt, ja klar, kein Problem. Und auf dem Weg hatte ich plötzlich eine Stimme, die mir sagte, schau dir das Video an. Wenn es die Wahrheit ist, dann ist es doch egal, was du wirst, ob du Moslem wirst. Und auch heute muss ich das sagen, es ist egal, was die Wahrheit ist, Hauptsache es ist die Wahrheit. Und so habe ich zu dem Moslem gesagt, weißt du was, ich schaue mir das Video an. Und dann sind wir zu mir nach Hause. Ich habe das Video reingemacht. Er ist sogar noch gekommen und hat bestätigt, dass es das Video ist. Und ich habe angefangen, das Video zu schauen. Und ich weiß noch, ich saß da so auf meinem Computerstuhl. Und der Mann in dem Video hat angefangen zu reden. Und während er so gesprochen hat, habe ich mir nur so gedacht, oh Mann, der Mann sagt die Wahrheit. Und tief im Inneren habe ich überlegt, wie sage ich das jetzt meiner Mutter, dass ich Moslem werde? Weil wir sind ja Serben und das ist eher so ein bisschen, ja.
Worüber hat der Mann im Video gesprochen?
Das war spannend. Irgendwann fielen, also ich habe nichts gehört vom Islam, sondern irgendwann habe ich diese Wörter gehört wie Jesus, Bibel, Sabbat. Und das Spannende war, der Mann, den der Moslem mir vorgestellt hat, war Roger Monod. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt.
Ja.
Ja. Und ich war ziemlich erleichtert, dass er kein Moslem war. Hab den Moslem dann irgendwann auch noch geweckt, er war am Schlafen. Hab gesagt, hey Bruder, der Typ, der wird nicht Moslem, der wird Christ. Und er war dann so quasi im Halbschlaf, ach ja, lass mich in Ruhe, dann interessiert mich das gar nicht. Für ihn war das gar nicht so, es war ihm gar nicht bewusst, wie ausschlaggebend das für mein Leben war.
Ja. Nun, das Video von Roger Monroe war natürlich sehr einschneidend in deinem Leben und ich weiß, auch später hat es noch viel Einfluss auf dich gehabt. Wie sehr hat sich dein Leben zu dem Zeitpunkt verändert, gerade jetzt, wo du das Video gesehen hattest?
Also mein Leben hat sich danach noch nicht groß verändert. Ich habe immer noch ziemlich viele Drogen genommen, war kriminell. Ich bin dort sogar tatsächlich in den ersten Einbruch geraten. Also zwei von meinen Freunden waren damals in einen Einbruch verwickelt und sie haben mich angerufen, ob ich kommen kann, um sie abzuholen, um ihnen zu helfen. Ich habe mir gedacht, ja klar, auf jeden Fall. Bin dort hingefahren und dann haben sie mir aber erzählt, dass dort drin noch ein Tresor ist. Und dann habe ich mir gedacht, wir können doch nicht ohne den Tresor weg. Und so bin ich dann auch in die Einbrüche geraten.
Also wurdest du eigentlich in den ersten Einbruch so ein bisschen mit reingezogen, aber es war ja nicht nur bei dem geblieben, es ging ja später noch weiter. Wie war das für dich? Also hast du es des Geldes wegen gemacht, als du dann weiter eingebrochen hast, dass du weiter diesen Weg gegangen bist?
Ja, ich habe die Einbrüche tatsächlich nicht um des Geldes willen gemacht, sondern weil ich den Adrenalinkick gesucht habe. Es hat mir Spaß gemacht und es war irgendwie auch so eine kleine Flucht in eine andere Welt.
Und du hast ja mehrere Einbrüche begangen in dieser Zeit, bis zu dem einen Zeitpunkt, den wir eingangs gehört hatten, wo du auf der Flucht und dein Auto gesprungen bist und wo du da dann auch wirklich gebetet hast und gesagt hast, Jesus, hilf mir, wenn du mir hilfst, will ich es nie wieder tun. Und danach hast du auch keine Einbrüche mehr begangen, oder?
Nein, nein.
Aber Drogen hast du noch genommen?
Genau, sehr viele. Also noch ganz kurz, unter dem Auto habe ich noch nicht zu Jesus Dreck gebetet. Mein Gebet war einfach nur, bitte lass mich noch dieses eine Mal davon kommen. Ich habe einfach nach oben gebetet. Aber später dann, das würde ich jetzt gerne kommen, später dann, nach diesem Einbruch, nachdem ich davon gekommen bin, habe ich mich noch viel mehr in die Drogen vertieft. Also ich habe noch viel mehr Drogen konsumiert. Es war wirklich eine Katastrophe, also sogar Freunde, die irgendwie ihr ganzes Leben noch härtere Drogen genommen haben. Also ich habe zu der Zeit viel Kokain genommen, Amphetamine und auch Ecstasy. Und ich kann mich noch erinnern, manchmal, wenn ich in einem Zimmer lag, ich bin auch nachts mit Sonnenbrille rumgelaufen und hatte totale Paranoias. Und ich weiß noch, manchmal kam jemand in den Raum und ich habe dann einfach so gemacht. So mega lang. Und das war dann wirklich, sogar Leute, die jahrelang, die ihr ganzes Leben irgendwie Drogen konsumiert haben, die haben gesagt, hey, bei dem ist jede Hoffnung verloren. Du bist durch. Bei dir ist alles vorbei. Und ich habe sogar morgens früh zum Frühstück, habe ich Ecstasy genommen, ohne was zu essen. Also, und die Leute haben sogar die Drogen von mir schon versteckt, um mir zu helfen. Und in der Zeit hat mich auch meine Mutter einmal rausgeschmissen, weil wir hatten eine Hausdurchsuchung, eben dadurch, dass ich auch mehrere Einbrüche begangen habe und generell kriminell war, hat mich meine Mutter einmal rausgeschmissen. Nicht für lange, sie hat mir dann gesagt, hey, nach einer Woche oder nach ein paar Tagen, du kannst wieder zurück. Aber ich wollte auch nicht mehr zurück. Für mich war das dann wie so ein Schritt, wo ich jetzt weitergehen musste. Und ich habe in der Zeit habe ich an verschiedenen Orten geschlafen, besonders bei einem guten Freund. Und dort war es auch, wo ich meine Begegnung mit Jesus hatte.
Was genau ist da passiert? Also ich weiß, du hast einige Tage lang nicht geschlafen.
Genau.
Und dann nach 4-5 Tagen wahrscheinlich, genau, hast du dann ein besonderes Gebet gesprochen?
Genau, also wie du sagtest, ich habe 4-5 Tage nicht geschlafen, weil ich habe eben viele Drogen genommen, die mich wachgehalten haben. Und irgendwann bei dem Freund lag ich so im Bett und habe es endlich geschafft einzuschlafen. Und als ich eingeschlafen bin, irgendwann nachts wurde ich wieder wach. Ich erinnere mich noch, es war Vollmond, ich konnte durchs Fenster schauen. Und plötzlich war da etwas. Ich habe über Jesus nachgedacht und es war, als wäre er präsent gewesen. Und auf einmal wurde mir meine Schuld bewusst. All die Schande, all das Schlechte, was ich begangen habe in meinem Leben, ging mir durch den Kopf. Und es zerriss mir irgendwie das Herz und mir kamen die Tränen. Da war es dann, wo ich das erste Mal gesagt habe: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, das gefährliche Gebet, was man so oft hört, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann rette mich, hol mich hier raus, ich kann nicht mehr. Und das muss nicht jeder so haben, aber bei mir, ich hatte plötzlich so ein warmes Gefühl. In meinem Herz wurde es so richtig warm. Und plötzlich hatte ich einen Frieden in meinem Leben, den ich vorher nicht kannte. Ich bin danach eingeschlafen und am nächsten Morgen aufgewacht und es war immer noch überall Chaos. Also es war nicht so, dass in meinem Leben jetzt alles in Ordnung war. Aber ich hatte auf einmal so einen Frieden und ich wollte allen von Jesus erzählen. Ich weiß nicht, ich bin überall rumgelaufen. Auch viele meiner Freunde waren Moslems und ich habe überall von Jesus erzählt. Und alle haben gesagt: Hey, was hat er jetzt schon wieder? Jetzt dreht er wieder völlig durch mit irgendwas anderem.
Aber das ist, glaube ich, das, was viele Menschen erfahren, die diesen Bund mit Jesus machen. Sie werden ein neuer Mensch, die Bibel nennt das vom Neuen geboren. Und das war genau dein Zeitpunkt, also in deinem Leben, als du Jesus dein Herz geöffnet hast und als er in dein Leben kam. Das ist nicht verborgen geblieben, sagst deine Freunde haben es gemerkt, weil du ihnen von Christus erzählt hast. Aber für dich ging es ja dann erstmal weiter. Dein neues Leben sollte ja nicht in Deutschland weitergehen, sondern du hattest noch große Pläne.
Genau. Ich habe mir dann einfach ein One-Way-Ticket genommen, weil ich wusste auch, ich muss dort raus, wo ich war. Viele meiner Freunde, das waren so dauerhafte Gefängnisbesucher, die wieder rein und raus. Und ich wusste irgendwie, und das war auch Teil meines Gebets, ich habe gebeten: Hol mich hier raus, also auch aus diesem Leben. Und plötzlich war ich in einem Flugzeug mit einem One-Way-Ticket nach Spanien. Ich hatte kein Geld, ich hatte nur wenig Geld, konnte kein Spanisch, damals auch kein Englisch. Und war einfach mit dem Flieger unterwegs. Und in Spanien habe ich Gott wirklich mächtig wirken sehen. Dinge, mit denen ich mein ganzes Leben zu kämpfen hatte, wie Drogen, Zigaretten. Ich weiß noch, ich hab nicht so oft zu Gott gebetet, weil ich ihn wie nicht belästigen wollte. Also damals war mein Gottesbild noch ganz anders. Ich bin nur mit den harten, wichtigen Sachen zu ihm gekommen. Und ich weiß noch, ich habe gebetet: Herr, bitte mach mich frei von den Drogen. Und ich konnte tatsächlich von einem auf den anderen Tag aufhören. Oder Zigaretten. Ich erinnere mich noch, ich habe gebetet: Herr, bitte, ich bin ein Sklave. Ich weiß noch, wir hatten nichts zu essen. Am Ende des Monats hatten wir nichts zu essen. Und anstatt Essen zu kaufen, haben wir lieber Zigaretten gekauft. Und da habe ich bemerkt, was für ein Sklave ich eigentlich bin. Und ich habe gebetet: Herr, bitte, mach mich frei. Und von den einen auf den anderen Tag. Ich weiß noch, ich hatte die letzte Schachtel Zigaretten und habe mir eine Zigarette hingemacht. Einfach, mein Gedanke war zur Not. Falls ich irgendwie umfalle und so als Beatmungszigarette irgendwie zur Not. Und ich weiß noch, eine meiner Freunde hat mich gefragt: Ja, wann willst denn du die rauchen? Und ich habe gesagt: Hoffentlich nie wieder. Und dann sind ein, zwei Tage vergangen, dann war sie schon total verschwitzt, dann habe ich sie weggeschmissen und die nächste gemacht. Und irgendwann, als ich so bei der Hälfte der Schachtel war, wusste ich so: Hey, ich bin frei. Ich rauche nicht mehr.
Preis den Herrn. Schön, wie Gott einen befreit, auch von solchen Dingen, die einen aus dem alten Leben noch plagen.
Gott ist gut, Gott ist gut.
Jetzt hast du da in Spanien, also hat Gott dich in dieser Zeit wirklich frei gemacht. Und du bist dann ja nicht länger in Spanien geblieben. Für dich ging es wieder zurück. Aber in der letzten Nacht, weiß ich, ist noch was Besonderes passiert. In der letzten Nacht in Spanien.
Ja, das war spannend. Ich weiß noch, es war eine wunderschöne Nacht mal wieder in Spanien und ich wusste, ich werde jetzt in die Schweiz auswandern. Ich wollte weiter in die Schweiz. Und in der letzten Nacht habe ich so in den Sternenhimmel geblickt und ich kann das bis heute nicht erklären. Ich glaube, das war der Heilige Geist. Ich wusste in meinem Herzen einfach: Ich gehe jetzt meine Frau abholen. Ich wusste, meine Frau, dort, wo ich jetzt hingehe, wartet meine Frau auf mich. Und es ist dann tatsächlich auch so gekommen.
Du bist dann in die Schweiz geflogen und
Genau.
hast dann in der Schweiz wirklich tatsächlich auch deine Frau kennengelernt, die du vorher noch nie gesehen
Noch
hattest.
nie, nein. Ich habe damals in einer Fabrik gearbeitet. Das war so mein erster Job in der Schweiz. Und ich weiß noch, Dort waren viele Frauen, die waren geschminkt, also die waren da wirklich, es sah nicht aus wie auf dem Arbeitsplatz. Und meine Frau kam da rein, ich erinnere mich noch, mit einer Trainerhose und halt so für die Arbeit gerüstet, ne? Auch optisch. Und sie ist mir aber ins Auge gefallen und ich habe mir gedacht, wow, die ist bestimmt eine gute Freundin, dachte ich mir damals, also für eine Beziehung. Weil sie halt nicht so, obwohl sie wunderschön ist, hat sie sich nicht so aufgetakelt, sondern ist ganz natürlich gewesen, was mir sehr gefallen hat.
Und ihr seid ja tatsächlich zusammengekommen. Du hast sie kennengelernt, du hast ihre Familie kennengelernt. Wie war das?
Ja, es war auch sehr aufregend. Also Gott sei Dank hat Gott unsere Wege wirklich auch zusammengeführt, dass wir zusammengekommen sind. Und ihre Familie durfte ich auch kennenlernen. Dort war es einfach so, ihre Eltern sind geschieden. Und ich weiß noch, meine Frau hat mich damals genötigt, bei ihnen einzuziehen, in das Haus ihres Vaters. Was für mich sehr, sehr erstmal am Anfang unangenehm war. Aber was mir besonders aufgefallen ist in dem Haus, dass sehr viel Schmerz dort drin war. Also nicht nur durch die Scheidung, ihre Mutter war eine Hexe gewesen, früher. Es waren an manchen Orten waren Satanssterne im Haus oder Kristallsteine immer noch von ihr übrig geblieben. Und der Vater, ja, ich sag's mal so, er war auch in kuriosen Dingen verwickelt, wie mit gewissen Motorradgangs. Und generell war einfach sehr viel Schmerz in dem Haus. Also ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, diese, wo viel verletzt wurde, wo viel, ja, durch die Trennung dann auch noch. Und ich weiß noch, ich habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Meine Frau und ich sind dann nach ein paar Monaten ausgezogen in eine eigene Wohnung. Und ich weiß noch, sie wollte nie das Roger Mono Video schauen. Sie hatte immer Angst davor, weil dadurch, dass ihre Mutter eine Hexe war, hatte sie schon Begegnungen mit diesen Themen und wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und ich weiß noch, das hat sie mir hinterher erzählt, ich habe sie so oft gedrängt, das zu schauen, ich wollte das unbedingt mit ihr schauen. Und eines Tages hat sie gesagt, okay, ich werde es mit ihr schauen. Aber sie hat sich, das war so ein bisschen kindlich, sie hat sich vorgenommen, nicht zuzuhören, sondern einfach nur, damit ich danach Ruhe gebe. Aber praise the Lord, hat sie das Video doch geschaut und zugehört und hat danach ihr Leben auch Jesus übergeben. Genau, sie hat danach sogar viele Dinge weggeworfen, die sie da hatte. Also aus dem Okkulten, wie Talismane etc. Alles, was noch von der Mutter früher war. Es war sehr, sehr spannend zu sehen, wie Gottes Geist dort gewirkt hat. Ja.
Preis den Herrn, ja. Und nicht nur bei ihr, sondern sogar auch in ihrer Familie.
Genau. Sie ist zu einem wunderbaren Zeugnis geworden in der Familie. Und ich erinnere mich noch, damals haben wir oft die Dinge gehört wie, ja, ihr seid zu extrem, ihr seid zu extrem. Und heute muss ich sagen, heute ist der Rest der Familie extrem. Also auf eine positive Art und Weise. Sind nämlich ziemlich engagiert. Meine Frau war ein sehr starkes Zeugnis in ihrer Familie. Zuerst ist ihre jüngere Schwester gläubig geworden, dann später auch ihre Mutter. Und irgendwann noch, ich erinnere mich, eines Tages habe ich meinem Schwiegervater etwas geschrieben über WhatsApp. Und er hat mir zurückgeantwortet, nicht heute, es ist Sabbat. Da habe ich mir so gedacht, hey, was ist denn da jetzt los? Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist passiert? Und plötzlich kam raus, dass auch er sein Leben Jesus übergeben hat und einen Neuanfang gemacht hat. Und ich muss dazu sagen, die sind alle drei ziemlich engagiert. Also meine Schwiegermutter schreibt Bücher über den Okkultismus, also warnt davor, ist auch bei Gott erfahren mit dabei. Meine
Das
Schwie
ist diese Telefonseelsorge.
Genau, die ist super. Also ich weiß nicht, wie viele Menschenleben das schon gerettet hat. Und meine Schwägerin hat auch eine eigene Ministry mit ihrem Verlobten, wo es ums Thema Sexualität geht. Und mein Schwiegervater ist ja der Büchertisch-Typ überhaupt. Also er ist irgendwie immer am Büchertisch und Bücher verteilen. Also es ist sehr schön zu sehen, wie Gottes Geist da auch durch meine Frau ja, wirken konnte und wie das ein Same werden konnte, ja, für die ganze Familie.
Schön, so ist großartig zu hören. Als ihr jetzt nach und nach alle Christus angenommen habt, wart ihr da schon in der Gemeinde? Gehört ihr jetzt schon zur Adventgemeinde?
Also nicht direkt, ich war der Erste in der Adventgemeinde. Das war so, meine Frau und ich haben den Sabbat gehalten, zu Hause, alleine. Und irgendwann wurde der Sabbat etwas, was nicht mehr so schön war. Und so haben wir uns nach Gemeinschaft gesehnt. Und ich habe dann gegoogelt, Christen, die den Sabbat halten. Ich habe gedacht, es gibt so Foren, wo sich irgendwie einzelne Christen treffen, die irgendwie den Sabbat halten. dann habe ich die Siebenten-Tags-Adventisten entdeckt. Und das Spannende war, da hat es bei mir auch Klick gemacht bezüglich Roger Monroe. Er hat ja auch von Adventisten geredet. Aber ich habe das immer in Verbindung mit Weihnachten gebracht. Für mich war das unklar, dass das irgendwie so eine Denomination ist. Und ich weiß noch, ich habe die Gemeinde gefunden. Und dann habe ich aber nochmal gegoogelt. Siebenten-Tags-Adventisten. Und dann kam, das wäre eine Sekte. Und dann habe ich gedacht, das ist komisch, dass das eine Sekte ist, weil sie halten den, sind eine der wenigen, die den biblischen Ruhetag halten. Und ja, meine Frau und ich haben dann drüber gesprochen und sie sagte, okay, geh du zuerst zum Schauen, falls es eben doch eine Sekte ist, irgendwas. Und so habe ich den ersten Schritt in die Gemeinde gewagt.
Und ich glaube, ich kann sagen, du hast dann tatsächlich gesehen, dass viele gläubige Menschen dort waren und du hast da eine neue Heimat gefunden. Du und deine Familie, ihr seid heute alle Gemeindeglieder.
Genau, genau. Also ich, meine Frau, auch meine Mutter ist tatsächlich in die Adventgemeinde gekommen, meine kleine Schwester, also eigentlich alle um mich herum fast. Es fehlen nur noch wenige und ich hoffe, dass Gott auch sie dazu bewegen wird, ja, in Gottes Gemeinde zu kommen. Es war sehr schön, dort die Familie kennenzulernen und auch heute noch ein Teil dieser großen, wunderbaren Familie zu sein.
Das finde ich sehr ermutigend, wie du das erzählst. Vielen Dank, dass du dein Zeugnis mit uns geteilt hast. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Gott dich aus deinem Leben abgeholt hat, dir ein neues Leben geschenkt hat und dir eine ganze neue Familie geschenkt hat. Nicht nur eine Ehefrau plus Familie, sondern auch eine ganze Gemeinde, wo du heute wirklich Heimat gefunden hast. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du noch vielen Menschen ein gutes Zeugnis bist mit deiner Lebensgeschichte und mit dem Eifer, mit dem du das Zeugnis Jesu weitergibst. Amen. Gottes Segen dir und natürlich auch Gottes Segen unseren Zuschauern. Schön, dass ihr dabei wart und dass ihr mit uns gemeinsam dieses Zeugnis gesehen habt. Bis zum nächsten Mal.